Good. Was sonst von der linken Seite kommt, also gerade Linkspartei und sonstigen kleinen Gruppierungen, habe ich schon gesagt, läuft alles darauf hinaus, die sagen, Streikrecht und Koalitionsfreiheit würden bedroht und das sei ein Bruch der Verfassung. Das ist in dem Zitatenzettel Römisch 4, Punkt 1 und 2. Das ist natürlich schon mal für sich eine bemerkenswerte Abteilung von Kritik. Es ist deswegen bemerkenswert, weil die Kritik sich nur auf der juristischen Ebene bewegt. Nur auf der juristischen Ebene. Was das jeweils für die Beschäftigten der Bahn bedeutet, dieses Tarifeinheitsgesetz, ich habe es hier angedacht, taucht in der Kritik überhaupt nicht auf. Ich habe noch, das ist nicht im Zitatenzettel, noch ein wunderbares Zitat von dem Vorsitzenden der Linkspartei, dem Rixinger. Das ist wirklich heftig. Da sagt er, die Diffamierung des Streikrechts, zuletzt im Falle der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, GDL, macht deutlich, welche gesellschaftlich große Bedeutung Streiks haben. Jetzt kommt die gesellschaftlich große Bedeutung des Streiks. Sie sind ein wichtiges Instrument für die Lohnabhängigen zur Verteidigung der Demokratie. Das ist, der stimmt, da steht alles auf dem Kopf. Normalerweise wird die Demokratie dafür gelobt, dass sie Streikrechte und Koalitionsfreiheit sicherstellt für die Gewerkschaften. Er dreht es genau um und sagt, das Schöne am Streikrecht und an der an der Koalitionsfreiheit ist, dass damit die Demokratie verteidigt wird. Ja, hat es ja nicht mehr alle. Gut, also nur juristische Einwände, die eine Abweichung dieses Gesetzes von der grundgesetzlichen Rechtsordnung, Artikel 9 Grundgesetz, ich habe ihn auch nochmal drunter gesetzt in den Zitatenzettel unter Römisch 5, was nichts anderes heißt, dass offensichtlich dieser grundgesetzlichen Verfügung von grundsätzlichen Erlaubnis von Koalitionsfreiheit und dem juristisch darin eingeschlossenen Streikrecht allergrößte Achtung entgegengebracht wird. Wir haben eben schon in der Pause festgehalten, wie darauf von Seiten der Politik, die ja auch ihre Juristen, ihre Hausjuristen hat, entgegnet wird. Ich muss es nicht nochmal sagen, die haben gesagt, Streikrecht gilt weiterhin. Auch die Kleinen dürfen streiken, bloß fragt sich wozu. Koalitionsfreiheit gibt es weiterhin. Die kleinen Gewerkschaften werden nicht verboten. Holla, nicht verboten, sagt sie. Was sie dann für eine Funktion haben, interessiert nicht weiter. Wenn die Kritik aus dem linken Lager, linken parteilichen und gewerkschaftlichen Lager, das zusammenfasst, denn das ist eine Entmachtung der GDL und anderer ähnlicher Gewerkschaften, hat sie recht. Dieses Lob ist allerdings strikt außen, diese Kritik ist allerdings strikt zu trennen von dem darin eingeschlossenen Lob am Streikrecht und an der Koalitionsfreiheit. Und dazu will ich abschließend noch ein bisschen was sagen. Was ist denn davon eigentlich zu halten? Ist das Lob der Koalitionsfreiheit und des Streikrechts? Schaut euch da die linke Kritik am Tarifeinheitsgesetz, Hände weg vom Streikrecht, Streikrecht ist Grundrecht, mal an. Da wird Streikrecht und Koalitionsfreiheit begründet mit dem das sichere, volle gewerkschaftliche Aktionsfreiheit. Volle gewerkschaftliche Aktionsfreiheit durch Koalitionsfreiheit und Streikrecht. Enthält übrigens zwei Argumente. Erstens, Lob, die dürfen kämpfen. Und mit dem Hinweis auf volle Aktionsfreiheit ist gesagt, die dürfen kämpfen, ohne dass der Staat ihnen die Ergebnisse ihres Kampfes vorsendet. Erlaubnis eines Kampfes von Koalitionen, ohne dass der Staat sich einmischt. Klasse, klasse, sagen sie. Ich sehe das ein bisschen anders und dazu am Schluss jetzt noch einige Argumente. Mal ganz elementar so angefangen. Die Koalitionsfreiheit und das Streikrecht sind wesentliche Grundrechte, sagen Linkspartei und andere Linke. Wesentliche Grundrechte. Das soll bereits schon schwer für Koalitionsfreiheit und Streikrecht sprechen. Wieso eigentlich? Es gibt doch, das weiß man, kein Recht ohne entsprechend beigeordnete Pflichten. Es gibt doch kein Recht, keine Erlaubnis für irgendwas in Form eines Grundgesetzartikels ohne Bedingungen, unter denen dieses Recht überhaupt nur wahrgenommen werden darf. Deswegen am Anfang ein bisschen genauer diese Rechte und die Pflichten. Und zwar will ich da nicht der innerhalb der Linken sonst üblichen Tour folgen, dass ich die Pflichten kritisiere, weil sie das Recht eigentlich außer Kraft setzen. Nein, ich halte auch von dem Recht nichts und von den Pflichten. Fange also mit der Kritik des Rechts an. Also die Tour, Rechte seien inzwischen seien eigentlich gut, nur die Pflichten würden immer die Rechte unterlaufen, ist eine falsche Sichtweise, das passt schon wunderbar zusammen und das kann man nur rauskriegen, indem man sich mit den Rechten selbst ein bisschen genauer befasst. Also fange ich mal mit den Erlaubnissen an und fange mit der Streikerlaubnis, mit dem Streikrecht an. Was wird da per Grundgesetz eigentlich erlaubt? Da wird nichts anderes staatlich, grundgesetzlich erlaubt, als was Arbeiter ohnehin müssen. Ohne Kampf, habe ich ja vorhin schon gesagt, ohne Kampf für Lohn und bessere Arbeitsbedingungen gibt es keinen Lohn, der als Lebensmittel irgendwie hinreicht. Als Entgelt für die geleistete Arbeit, ich habe es vorhin schon gesagt, gibt es nämlich nur einen Lohn, der es nicht erlaubt, auf Dauer mit Lohnarbeit sein Leben einigermaßen aushaltbar bestreiten zu können. Wenn also sowas wie die Erlaubnis zum Streit auch noch im Grundgesetz, also in der Verfassung, in dem obersten Rechtsinstitut dieser Nation steht, dann ist daraus ein weiterer Schluss zu ziehen. Dann ist daraus der Schluss zu ziehen, dass es sich bei dem, was ich gerade eben gesagt habe, Entgelt für Arbeitsleistung reicht ganz prinzipiell nicht für die Lebensgestaltung. Nicht um eine einmalige Entgleisung von geizigen, gierigen Unternehmern handelt. Wenn es im Grundgesetz steht, als allgemeine Erlaubnis grundgesetzlich festgehalten, dann muss das ein ganz prinzipielles Verhältnis sein, ein Verhältnis, was diese Ökonomie insgesamt betrifft. Lohnarbeit braucht ergänzende Arbeitskämpfe. Ohne ergänzende Arbeitskämpfe ist Lohnarbeit kein Mittel für die Lohnarbeiter, ob es allerdings ein Mittel mit diesen Rechten ist, ist dann auch noch die Frage. Der Staat greift also mit der Erlaubnis für Lohnkämpfe in das Verhältnis von Lohnarbeit und Kapital ein. Und das ist für sich schon bemerkenswert, wie er da eingreift. Er verlangt den kapitalistischen Unternehmen nicht etwa ab, dass die einen Lohn zahlen, von dem die bei ihr Beschäftigten ihren Lebensunterhalt einigermaßen befriedigend bestreiten können. Er greift also nicht in das Lohnverhältnis zugunsten der Lohnarbeiter ein, wo doch, könnte man wenigstens meinen, das irgendwie nahe liegt. Große Teile, Mehrheit dieses Volkes kann von dem Entgelt für die Arbeitsleistung, von diesem vertraglich festgelegten Verhältnis erstmal nicht leben. Es wird vielmehr umgekehrt eine Erlaubnis erteilt, die ziemlich paradox ist. Es wird nämlich die Erlaubnis erteilt per Streikerlaubnis, den Arbeitsvertrag, den Arbeiter mit ihrem Kapital abgeschlossen haben, zu brechen. Ihr dürft streiken. Ihr dürft diesen Arbeitsvertrag brechen. Erlaubt ist die Niederlegung, die Unterbrechung der Arbeit. Das ist per Recht erlaubter Rechtsbruch und nichts anderes. Da stellt sich schon die Frage, wieso das eigentlich? Im Arbeitsvertrag steht drin, das und das müsst ihr machen, da habt ihr anzutreten. Und wer das nicht macht, der fliegt. Im Streikrecht wird per Recht die Erlaubnis erteilt, davon ausnahmsweise abzuweichen. Ich drücke das mal wirklich paradox aus, damit es nochmal deutlicher wird. Der Staat erlaubt den Lohnarbeitern den Bruch des Arbeitsvertrages, damit er erfüllt wird. Damit er wenigstens für die Lohnarbeiter einigermaßen erfüllt wird. Das heißt, dass ihnen dann ein Lohn gezahlt wird, wenn der Arbeitskampf erfolgreich war, der die Fortsetzung des Lohnarbeitsverhältnisses überhaupt erst erlaubt. Absurd ist das. Grundgesetzlich erlaubter Rechtsbruch eines Arbeitsvertrages. Absurd ist das wirklich nur auf den ersten Blick. Es verhält sich nämlich nicht so, dass mit dieser Erlaubnis der Staat sowas wie Initiator von Streik, von Arbeitsniederlegung ist. Der Staat ist nie für Streik. Der Staat initiiert den Streik auch nicht. Sondern der Staat findet solche Arbeitskämpfe und fand sie historisch immer vor. Und musste sich zu diesen Arbeitskämpfen, zu denen die Lohnarbeiter sich genötigt sahen, irgendwie verhalten. Und zu solchen, diese vorgefundenen Arbeitskämpfe, historisch und in manchen Weltgegenden ist es jetzt immer noch der Fall, mit denen sich Lohnarbeiter gegen Unternehmer aus ihrer Not heraus, um einigermaßen am Leben bleiben zu können und weiterhin ihre Arbeitskraft verkaufen zu können, zu dieser aus der Not heraus geborenen Kampfabteilung stellt sich der Staat nun als Erlauber. Das ist die Auflösung von dem. Es wird ihnen etwas erlaubt, was sie ohnehin müssen.
Wobei das natürlich noch die Parteinahme für das Streikrecht, die Parteinahme für dieses Streikrecht, dadurch die Linke, dass damit abgehakt ist, der praktische Zirkel aufgrund der, dass das Kapital den neuen Arbeitsvertrag als anders nimmt, dass durch Verschlechterung der Verhältnisse von Lohn und Leistung, das zu seinen Gunsten zu wenden, dass der erneute, immer wieder erneute Ausgangspunkt ist, den Arbeitern bzw. der gewerkschaftlichen Vertretung diesen Lebenskampf aufzunötigen. Auch das ist damit ja auch abgehakt, sehr praktisch.
Ja. Ja, klar, natürlich. Aber nicht im Bewusstsein, dass es sich darum handelt, sondern darum, dass es eine Erlaubnis, eine Gnade für die Leute ist, dass sie kämpfen dürfen dafür. Du hast völlig recht. Ich habe eben schon angedeutet, dass es überhaupt keine Frage ist, dass den Staat, nicht nur das Kapital, sondern auch den Staat, Arbeitswiderlegungen auch stören. Von der Arbeit, das haben wir vorhin schon angesprochen, von der Arbeit und ihrem Erfolg als Lohnarbeit für die Kapitale lehnt schließlich der Staat selber Steuern und so weiter. Deswegen verbietet er die Arbeitskämpfe ja auch nicht. Schon gar nicht löst er damit den Gegensatz zwischen Lohnarbeit und Kapital auf. Vielmehr billigt er einerseits, ich springe mal auf die Seite des Kapitals, mit der Streikerlaubnis dem Kapital ausdrücklich das Recht zu, Lohnarbeiter für einen solchen Lohn arbeiten zu lassen, der den Erhalt der Lohnarbeiterklasse als Arbeitskraft gefährdet. Das ist damit eingeschlossen. Wie macht er das? Er macht es dadurch, der Staat, dass er andererseits der Lohnarbeiterklasse erlaubt, sich als Gegenmacht aufzustellen und für mehr Lohn zu kämpfen. Ihre Gegenwehr ist ihnen erlaubt. Eine Intervention in ein Lohnverhältnis, das das Leben einigermaßen sichert, ist nicht der Witz. Und es ist schon ein merkwürdiges Verhältnis, was er da einrichtet. Ein merkwürdiges, ich sag mal, inkommensurables Verhältnis zwischen den beiden Seiten. Dem Kapital wird damit nämlich die permanente Realisierung ihres Gewinninteresses gestattet. Und der Lohnarbeit, den Lohnarbeitern wird dagegen allein erlaubt, sich gegen die in dem, was dem Kapital erlaubt ist, eingeschlossene permanente Bestreitung ihres Lebensunterhalts aufzustellen. Nochmal anders. Auf der einen Seite wird damit dem Kapital erlaubt, dass sie ihr Eigentum ständig vermehren können, und den Lohnarbeitern wird auf der anderen Seite erlaubt, dafür zu kämpfen, dass sie sich weiter verkaufen können an genau jenes Kapital, das mit dem Einsatz ihrer Arbeit seinen Gewinn mehrt. Dieses inkommensurables Verhältnis. Es ist schon ziemlich verrückt. Übrigens, was Ähnliches gilt auch für die Koalitionsfreiheit. Erstmal war ich ja nur beim Streikrecht. Für die Koalitionsfreiheit, die explizit im Grundgesetz, das ist Römisch 5, steht, Römisch 5, Artikel 9, Absatz 3, das Recht, jetzt ist gleich am Anfang wunderbar, das Recht zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigung zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Das Recht wird also gleich unter einen ganz bestimmten Zweck gestellt. Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen. Auch das ist merkwürdig. Und das ist schon wieder doppelt merkwürdig. Denn auch der Zusammenschluss zu einer Kampforganisation, einer Gewerkschaft, und diejenigen, die sich historisch ein bisschen auskennen, wissen das, machen die Lohnarbeiter ja nicht von ihrer staatlichen Erlaubnis abhängig, weil die gibt es ja vorher. Die haben sich ja vorher zusammengeschlossen und hatten den Staat historisch als ersten Feind, der sie mit Polizei und sonstiger Gewalt niedergemacht. Auch hier, das ist ja die Voraussetzung für die Wahrnehmung, für den Arbeitskampf, haben sie früh die Notwendigkeit erkannt, Konkurrenzverhältnisse aufzuheben, die das Kapital gegen sie ständig ausnutzt, zur Lohndrückerei und zur weiteren Ausbeutung. Und in der Form der wiederum grundgesetzlich garantierten Erlaubnis zur Koalitionsfreiheit bekommt diese Aufhebung der Konkurrenz, die nichts als Notwendigkeit der Lohnarbeiter in dem Widerstand gegen das Kapital ist, einen ganz besonderen Zweck verpasst. Die wird ja nicht nur erlaubt, sondern sie wird unter einer Bedingung erlaubt. Aufhebung der Konkurrenz, aber nur als Koalition, als Gewerkschaft, um Verhältnisse zu erstreiten, unter denen sie nichts anderes machen, als genau diese Konkurrenz wieder zwischen ihnen zu etablieren und fortzusetzen. Denn nur so sind sie Mittel des Kapitals und so geht Wirtschaftsförderung und Förderung der Arbeitsbedingungen. Das ist die erste Merkwürdigkeit. Sie dürfen die Konkurrenz aufheben, untereinander eine Koalition bilden, zu keinem anderen Zweck, als möglichst schnell genau das Verhältnis der Konkurrenz untereinander wieder einzurichten. Das heißt übrigens freier Lohn, freies Lohnarbeiterdasein, mit dem das Kapital die besten Bedingungen für seine Interessen findet. Zweite Merkwürdigkeit. Die will ich nur am Rande erwähnen. Es ist merkwürdig, dass der Staat, der sonst dafür sorgt, dass hierzulande alle wichtigen Lebensverhältnisse über Konkurrenz laufen, Schule, Arbeitsmarkt, Warenmarkt, Kapitalmarkt und so weiter, hier das Gegenteil, nämlich die Aufhebung der Konkurrenz erlaubt. Sonst ist er immer sofort bei der Hand und erwirbt Gesetze dagegen, dass diese Konkurrenz nicht eingehalten wird, Monopole. Hier erlaubt er die Aufhebung. Der Schluss, der daraus fällig ist, ist ganz simpel. Der scheint, der Staat, der diese Koalitionsfreiheit erlaubt, scheint also sehr wohl um die Machtverhältnisse, die im Betrieb herrschen, wenn auf der einen Seite das Privateigentum an Kapital steht und auf der anderen Seite nur konkurrierende Lohnarbeit. Das Fazit von diesem Punkt heißt, der Staat mischt sich also massiv in den Klassengegensatz ein, so wie er ihn vorgefunden hat, als Verhältnis des Kapitals zu Koalitionen zusammengeschlossenen Arbeitern, die Arbeitskämpfe initiieren, mischt sich ein und verrechtet genau dieses vorgefundene Verhältnis, hebt also den Gegensatz weder nach der einen noch der anderen Seite auf. Warum nicht? Klare Sache. Er braucht diesen Gegensatz und sorgt mit seiner Verrechtung durch Koalitionsfreiheit, Streikrecht zusammengefasst als Tarifautonomie, für nichts als das Funktionieren genau dieses Gegensatzes zwischen Lohnarbeit und Kapital. Da wird das Gewinninteresse freigesetzt, er hat es vorhin schon angesprochen als Schluss, allerdings mit der Auflage, dass dabei die Quelle des Gewinns, die Lohnarbeit, nicht aufgeht. Das ist die einzige Konsequenz, die das Kapital mit der Erduldung dieser Erlaubnisse und Freiheiten zu gewähren hat. In den Tarifauseinandersetzungen hat dafür gesorgt zu werden, dass die Lohnarbeit als die Quelle des Gewinns des Kapitals nicht aufgeht.
Das heißt also, dass die Auferlegung der Arbeiterorganisationen von vornherein in ihrem Kampfprogramm aufzunehmen, das Interesse der Gegenseite und damit redet und damit auch als dieses relativierte Interesse sich durchsetzen zu dürfen.
Nicht nur der Gegenseite, sondern wir sind ja jetzt bei dem Subjekt Staat. Es ist das staatliche Interesse. Der Staat, der sich damit dieses Interesse zu eigen macht. Begründung, es ist vorhin schon mal angedeutet worden, komme ich aber gleich noch drauf zu sprechen. Was ich bislang gesagt habe, ist nichts anderes als die Kritik der Rechte. Jetzt noch kurz zu den Pflichten, das ist relativ leicht zu machen, weil das zum Teil auch bekannt ist. Damit die Lohnarbeiter nicht auf die Idee kommen, Koalitionsfreiheit und Streikerlaubnis als Angriffsmittel auf das Gewinninteresse der Unternehmer zu nutzen, hat der Staat Pflichten erlassen, unter denen überhaupt nur Koalitionsfreiheit und Streikrecht praktiziert werden dürfen. Oberstes Ziel bleibt, siehe Artikel 4 Artikel 9 Absatz 3, Wahrung und Förderung von Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen. Durchführung davon, ich deute nur mal ein paar Sachen an. Es folgt daraus, auch das ist vorhin schon von ihm angesprochen worden, der Zwang zur einvernehmlichen Regelung von Lohnstreitfragen und anderen Streitfragen in Sachen Arbeitsverhältnisse. Das heißt, es ist vorgeschrieben, dass einvernehmlich geregelt werden soll, was sich eigentlich einer einvernehmlichen Regelung entzieht, weil es auf gegensätzlichen Interessen gründet. Wo einvernehmliche Regelung mit dem Zweck Wahrung und Förderung von Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen vorgeschrieben sind, da ist, auch das ist vorhin schon mal angesprochen, hier gehört es jetzt hin, an die Stelle gehört es jetzt hin, sollen sich Lohnarbeit und Kapital nicht als ökonomische Gegensätze, sondern als Partner, als Sozialpartner in Verhandlungen, als Verhandlungspartner anerkennen, obwohl sie das Gegenteil sind. Und das heißt zugleich auch, dass der Zweck jedes Arbeitskampfes, jedes Streiks, jedes erlaubten Streiks, nicht in der Durchführung eines Streiks bis hin zur Erpressung eines Zugeständnisses von Seiten der Unternehmer durchgeführt werden darf, sondern nichts anderes als, das sind alles Zitate aus den entsprechenden Paragraphen, Wiederaufnahme der unterbrochenen Verhandlungen leisten soll. Das ist was anderes, als den Streik einzusetzen zum Zwecke der Abpressung von Zugeständnissen in Sachen materieller Besserstellung der Leute. Streiken dürfen sie, damit sie das wieder machen, was sie gerade vor dem Streik abgesetzt haben, was sie wegen fehlender Einigung unterbrochen haben. Das heißt natürlich zugleich immer Streikabbruch, Rückkehr zu Verhandlungen, Rückkehr aller Leute an die Arbeit. Wieder zurück an die Arbeit. Aufhebung des Entzugs der Arbeitsbereitschaft. Kommt noch einiges dazu. Das Schlichtungsgebot, ich will dazu erstmal nichts weiter sagen. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr nachher noch sagen. Schlichtungsgebot müssen beide Seiten müssen bereit sein zu einer Schlichtung. Das geht natürlich nur, wenn sie sich wechselseitig auf den Standpunkt der Sozialpartnerschaft stellen. Da das Schwierigkeiten macht, hat die CSU übrigens in ihrem neuen Entwurf für ein Streikrecht, den sie Anfang dieses Jahres veröffentlicht hat, aus dem Schlichtungsgebot ein obligatorisches Schlichtungsverfahren gemacht, also Schlichtungszwang, Zwangsschlichtung. Dann ganz wichtig, der Streik muss verhältnismäßig sein, wie es heißt. Der befindet über die Verhältnismäßigkeit wiederum Gerichte, das Arbeitsgericht. Und was auch wichtig ist, gerade wenn man noch das, was ich über das Tarifeinheitsgesetz gesagt habe, im Kopf hat, was auch wichtig ist, was man zum Teil nicht weiß, die Verhältnismäßigkeit bezieht sich nicht nur auf die Form des Kampfes, sondern auch auf die Forderungen selbst. Also per Arbeitsgericht kann einer Gewerkschaft untersagt werden, diese oder jene Forderung zu stellen mit dem Argument unverhältnismäßig. Und so weiter und so fort. Wilder Streik ist verboten, politischer Streik ist verboten, Generalstreik ist verboten. Streik muss immer Ultima Ratio sein mit dem Zweck Rückkehr an den Verhandlungstisch und Rückkehr der Leute an die Werkbank und so weiter und so fort. Damit ist jetzt schon klar, dass was die Linke da als die Leistung von Streik Erlaubnis und Koalitionsfreiheit behauptet. Ich habe es vorhin vorgelesen. Gewerkschaftliche Aktionsfreiheit, volle gewerkschaftliche Aktionsfreiheit, heißt es hier unter 4.1, sei damit gesichert. Ja, wie soll ich sagen? Heißt, dass sie offensichtlich dem Umstand, dass der Staat nicht das Ergebnis des Arbeitskampfes vorschreibt, bereits entnehmen, dass es keine Staatseinmischung gibt. Der Staat verrechtet alle Abteilungen des Arbeitskampfes, nimmt sich der Gewerkschaften und ihrer Kampfnotwendigkeit an, schreibt Zwecke vor, setzt das Ganze unter Pflichten, die nichts anderes zum Resultat haben als genau das, was Artikel 9 leisten soll, Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, bis hin zu, der Streik kann unterbunden werden durch Staat, die Forderungen können staatlicherseits gekippt werden, und dann hält die Linke fest, es sei eine Veranstaltung, die deswegen so hochzuhalten ist, weil sie ohne staatliche Einmischung ist. Wie gesagt, auf so einen Quatsch können Sie nur kommen, wenn Sie allein festhalten, ja, das Endergebnis schreibt er uns nicht vor. Übrigens, auch das stimmt manchmal nicht. Denkt nur an Mindestlohn und so weiter.
Ich meine, da steckt noch was anderes drin in deren Standpunkt. Und zwar, sie beziehen sich ja immer gerne darauf, dass die staatliche Rechtsprechung und die staatliche Gesetzgebung zu diesem Thema zu verschiedenen historischen Zeitpunkten der Bundesrepublik unterschiedlich restriktiv und liberal war. Kann man ja sagen, stimmt ja auch. Früher durften die Gewerkschaften Sachen, die sie heute nicht mehr dürfen, und umgekehrt. Bloß, wenn man so argumentiert wie die, behauptet man ja wirklich, dass das, was die Gewerkschaft tun kann, das Ergebnis der Rechtsprechung ist. Also die setzen schlicht und einfach gleich die Wege, die Rechtsprechung jeweils eröffnet für den gewerkschaftlichen Kampf, mit dem, was die Gewerkschaft sich dann notwendigerweise auch verhalten muss. Und dann wird es natürlich logisch, je restriktiver das Gesetz, desto weniger Macht hat die Gewerkschaft.
Und das entscheidende Argument, was Sie dafür benutzen, heißt, das sind ja erkämpfte Rechte. Erkämpfte Rechte. Mit dem Hinweis auf, das sind ja erkämpfte Rechte, wird durchgestrichen, dass der Staat ja wohl seine eigenen Gründe gehabt haben muss, indem er diesen Forderungen der Gewerkschaft, die haben ja irgendwann mal sowas gefordert, zuzustimmen. Da hat er eigene Gründe und die habe ich entwickelt.
Ja, und vor allen Dingen ist das Verhältnis ja umgekehrt. Also, was man ja auch übrigens durchaus im internationalen Vergleich sehen kann. Worauf der Staat dann mal in Rücksicht nehmen zu müssen bei einer Gewerkschaft und worauf nicht, das hängt schon schwer auch davon ab, was der Gewerkschaft dann macht.
So ist es.
Und die argumentieren genau umgekehrt. Die sagen, wir brauchen eine günstige Rechtslage, damit die Gewerkschaft überhaupt irgendwas tun kann. Das stellt eigentlich das Verhältnis der beiden Sachen auf den Kopf.
Ja, was da für eine Stellung zum Recht und zum Staat drin steckt, das kann man sich weiter ausdenken. Das ist ja auch das, was eigentlich der Kern dieses Ritzinger-Spruchs war, den ich vorhin vorgelesen habe. Wichtiges Instrument für die Lohnabhängigen für Verteidigung und Demokratie. Das ist es. Ich bin eigentlich gleich fertig. Ich will noch eine Sache sagen, die auch noch zu den Pflichten gehört. Hierzulande, übrigens in anderen Ländern, weil Marc das gerade angesprochen hat, das ist wirklich in anderen Ländern anders, hierzulande gehört es zum Abschluss eines Tarifvertrages, zugleich über eine Friedenspflicht gesetzlich zu beschließen. So und so lange hat der Tarifvertrag Gültigkeit und in der Zeit herrscht Friedenspflicht. Was heißt das eigentlich? Das heißt nichts anderes, als dass in der Zeit, wo der Tarifvertrag gilt, die Gewerkschaft, also die Lohnarbeiter, sich dem unterwerfen müssen, was die Macht des Privateigentums ist. Und umgekehrt darf die Macht des Privateigentums alles, was dazugehört, für sich ausnutzen. Natürlich auf der Grundlage des abgeschlossenen Tarifvertrages. Und da gibt es eine Fülle von Möglichkeiten, ich will das mal nicht systematisch machen, nur mal ein paar aufzählen. Wenn der Lohn festgelegt ist, per Ecklohn die Lohnhierarchie festgelegt ist, ist natürlich die Leistung für den Lohn nicht festgelegt. Wenn der Lohn festgelegt ist, ist natürlich nicht die Verteilung der Leute auf die Lohnhierarchie. Wie viel sind oben, wie viel sind unten festgelegt. Wenn der Lohn festgelegt ist, ist überhaupt nicht festgelegt, wie viele Leute überhaupt noch beschäftigt werden. Also ob man per Rationalisierung, wie das heißt, noch einige Kostengänger los wird. Wenn der Lohn festgelegt ist, ist nicht festgelegt, welche Leistungsmerkmale eigentlich der Arbeit zukommen, für den ein bestimmter Lohn gezahlt wird. Das kennt man, kaum ist ein Lohn festgelegt, kommen die Meister her, die entsprechenden Menschen her und sagen, wir haben eigentlich falsch berechnet, dieser Arbeitsplatz gehört in eine ganz andere Lohngruppe. Und so weiter und so fort. Streichung übertariflicher Zahlungen, sofern es sie heute noch gibt, in einigen Großbetrieben gibt es das, fällt natürlich auch nicht unter. Die können gestrichen werden. Ganz abgesehen davon, dass die Erpressung der Lohnarbeiter zu freiwilligen Lohnverzicht natürlich auch darunter fällt. Freiwilliger Lohnverzicht ist freiwilliger Lohnverzicht. Und so weiter und so fort. Also während der Friedenspflicht schafft das Kapital dadurch, dass es sich mit seinem Kampfmittel, dem Privateigentum, an den Arbeitern schadlos hält, einige Fälle habe ich gerade genannt, an den Arbeitern schadlos hält, ohne dass die ihr Kampfmittel, ihr einziges Kampfmittel, den Tarifkampf einsetzen dürfen, nichts anderes als die Bedingungen der Verewigung genau dieses Lohnkampfes, von denen ich gerade eben gesprochen habe. Das ist es, das war es, was ich erklären wollte. Vielleicht nochmal am Schluss, worauf es mir ankam in dem Ganzen. Wie gesagt, ich wollte jetzt nicht die GDL bemitleiden oder Parteinamen für die GDL hier propagieren. Sondern ich wollte klarstellen, was hierzulande eigentlich los ist in der staatlichen und kapitalistischen Regelung des Verhältnisses von Lohnarbeit und Kapital, wenn so ein Tarifeinheitsgesetz verabschiedet werden kann. Ich wollte klarstellen, dass diese Rechte und dass die erlaubten Freiheiten wie Koalitionsfreiheit und Streikrecht keine tauglichen Mittel, er hat es vorhin schon angesprochen, keine tauglichen Mittel für die Lohnarbeiter sind, sondern Instrumente darstellen, mit denen die Arbeiterschaft, Instrumente, mit denen die Arbeiterschaft selber als Gewerkschaft die Verewigung ihrer eigenen Lage betreibt. Lohnarbeiter haben nur diese Rechte und diese Freiheit, haben nur dies als die verrechteten Mittel ihres Kampfes, aber diese Rechte sind Mittel zur Verewigung eines erfolglosen Kampfes. Das war's.
Ich wollte noch eine Ergänzung machen. Die wirkliche Wirksamkeit dieser Paragraphen, die beruht darauf, dass die den Widerspruch kodifizieren, der in dem Mittelstreit selber drin ist. Ja. Der Frag hat das vorhin angesprochen mit dem Argument, ja, hohen Organisationsgrad braucht die Gewerkschaft nicht zuletzt deshalb, weil sie viele zahlende Mitglieder braucht, dafür den Fall, dass sie sich entscheidet zu streiken, um bessere Arbeitsbedingungen rauszuholen und dafür der Arbeitsvertrag gebrochen wird, also der Lohn nicht gezahlt wird. Und das ist ja für sich der Wahnsinn, zu sagen, um bessere, um mehr rauszuholen, muss man einen Teil seines Lohns, der ohnehin knapp bemessen ist, dafür zurücklegen in Gestalt der Gewerkschaftsbeiträge, um darum kämpfen zu können, damit man hinterher vielleicht mehr bekommt. Und das sagt eigentlich schon alles über das Streikrecht.
Und genau das ist der Punkt, auf den du übrigens das Kapital setzt.
Genau.
Habe ich vorhin angesprochen mit, irgendwann wissen die großen Kapitale, dass den kleinen Gewerkschaften die Puste ausgeht, ja, weil die Leute einfach nicht mehr gewillt sind, wie im Fall der GDL war es, 50% ihres Lohns auszukommen. Also das war ja das, was Margret sagen wollte. Dieser knappe Lohn ist nicht nur der Gegenstand des Kampfes, sondern zugleich ein Mittel seiner Relativierung, der Verhinderung.
Jetzt nochmal ganz zum Anfang, nochmal zurück zu ganz zum Anfang. Wo du den Hinweis gemacht hast, dass das Bundesverfassungsgericht das gekippt hat, die damalige Rechtslage. Das Bundesverfassungsgericht die damalige Rechtslage gekippt hat, das ja, der sogenannten Tarifpluralität. Und da ist jetzt meine Frage, was die Berechnung da war. War das jetzt einfach nur vom Gericht her jetzt so immanent juristisch, dass das irgendwie mit anderen Prinzipien der staatlichen Gewährleistung irgendwie da meint, dass es mit denen, mit anderen Prinzipien der staatlichen Gewährleistung nicht übereingegangen sei oder was ist?
So wie ich dich kenne, weißt du das Argument.
Was der Grund war jetzt?
Weißt du es? Na komm, sag's halt.
Ich genug.
Die Zulassung von Kleingewerkschaften unter dem Stichwort Tarifpluralität, wie du angesprochen hast, lässt ja nicht nur solche Gewerkschaften wie die GDL zu, sondern lässt auch all diejenigen kleinen Gewerkschaften, die es im Laufe der Jahrzehnte inzwischen gibt, die unter die Kategorie der sogenannten gelben Gewerkschaften fallen, zu. Gelbe Gewerkschaften sind Gewerkschaften, die noch expliziter als die DGB-Gewerkschaften sagen, nichts anderes als die Unterwerfung, nein, nichts anderes als das Einvernehmen mit dem Kapital ist die Voraussetzung unserer Existenz. Zu diesen kleinen gelben oder manchmal sind es auch kirchliche Gewerkschaften gehören eine ganze Menge, die es inzwischen gab und von denen das Kapital im Unterschied zur GDL, Cockpit, Marburger Bund und ähnlichen ziemlich begeistert war. Mit denen konnten sie nämlich unterbieten. Hat sich ein bisschen geändert. Habt ihr zu dem Zettel, den ich da verteilt habe, habt ihr da noch was ergänzend?
Ich habe nochmal eine Nachfrage zu dem Argument, das ich vorhin noch gefragt habe, wie das richtig verstanden habe. Also Gewerkschaften könnten sich ja auf den Standpunkt stellen, oder das sind einige der linken Organisationen, die sich auf den Standpunkt stellen könnten, ob der erlaubt ist oder nicht, interessiert sie erstmal nicht. Weil die sind doch die einzigen, die tatsächlich über die Macht verfügen, dem Kapital etwas abzupressen, weil ja schließlich das Mittel des Kapitals die Arbeit in Streitigen machen können. Also die Unterwerfung, die selbstverständliche Unterwerfung in dem Argument, ja, wenn wir müssen für ein anderes Recht kämpfen. Er kennt doch anders, wenn es, also er kennt doch immer die Lage, die damit geschaffen ist, als den selbstverständlichen Ausgangspunkt ihrer weiteren Tätigkeit an.
Hier wieder Konjunktiv. Du musst dir überlegen, was du eigentlich mit dem Könnten unterstellst. Sachlich ist es so, wenn sie das machen, sind sie konfrontiert mit dem Urteil des Arbeitsgerichtes, ob das eigentlich ein verträglicher Arbeitskampf ist. Jetzt musst du in deiner Logik fortfahren und sagen, naja, dann scheißen sie auch darauf. Dann haben sie es mit Folgendem zu tun. Dann haben sie es mit einer Verurteilung der Gewerkschaft zu Regressforderungen, die das Kapital stellen kann. Die müssen sie dann zahlen, dann muss die Gewerkschaft zahlen für die Ausfälle. Jetzt könnte man wieder, deiner Logik folgend, können sie auch darauf scheißen. Aber überlegst du, überleg mal, wo du dann langsam bist. Ne? Dann ist der Inhalt des Könnte eigentlich die Verabschiedung vom Lohnkampf. Schön, einverstanden. Aber
mag ich sagen, wenn auch nicht gemeint sind, dass sie das doch mal machen sollen, sondern es ging doch erstmal darum, dass sie sich von vornherein immer auf jede Rechtslage auch als eine Voraussetzung beziehen, dass sie doch erstmal in dem Umkreis, wie halt Gewerkschaften Mittel haben, vor der Verabschiedung vom Lohnkampf zugunsten irgendwie von was anderem agieren könnten, ohne sich da auf alles, was vom Staat vorgesetzt wird, immer gleich als die unzurückbare Lage.
Du hast völlig recht. Ich habe mich nur auf seinen Beitrag bezogen. Warum? Sie könnten doch auch Folgendes machen. Jetzt habe ich mal den Inhalt von diesem Könnten.
Ja, ich wollte nicht fragen, ob das noch eine direkte Zusammenfassung von dem war.
Ja, so habe ich das gemeint. Ich wollte ja nicht sagen, die könnten noch was anderes machen, sondern ich wollte den Unterschied aufmerksam machen. Man ist sich der Tatsache, dass die Rechtslage eine Schranke und eine Behinderung bewusst und geht damit um, oder man stellt sich von vornherein auf den Standpunkt, dass das Recht ein Instrument für das eigene Vorankommen als Gewerkschaft ist. Dann ist man mal woanders.
Richtig. Ja. Von daher passt das Könnten nicht dazu. Das könnte. Vielleicht nur zu dem Zitatenzettel zwei Sachen unter Römisch 2.7. Das sind die drei entscheidenden Punkte der CSU für ein modernes Streikrecht. Wenn man sich die anschaut, obligatorisches Streik-Schlichtungsverfahren, damit Streik Ultima Ratio ist, Ankündigungsfrist von 4 Werktagen, damit die Bevölkerung sich darauf einstellen kann. Vereinbarung zur Mindestversorgung, damit Daseinsvorsorge gesichert ist, ist eigentlich die CSU-typische Explizierung dessen, was in dem ganzen Streikrecht und der ganzen Tariffreiheit ohnehin intendiert ist. Die wollen es aber nochmal brettelbreit reingestiegen haben. Und noch ein ganz kleiner Schlenker am Schluss, wenn ihr euch mal anschaut, Römisch 5,3. Da heißt es, Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35 Absatz 2 und 3, Artikel 37a und Artikel 91 dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen sind, dass es eins geführt werden. Ich weiß nicht, ob es hier Juristen gibt, die wissen, was damit gemeint ist. Kann man auch googeln oder kann man nachschauen. Ich sag's euch halt. Es ist nicht erlaubt, einen Streik mit Polizei und Bundeswehr niederzumachen, der diese hehren Zwecke hat. Die haben es für nötig erhalten, das reinzuschreiben. Umgekehrt, ja.